Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Windeln und Meetings, deinem Podcast für bessere Vereinbarkeit. Es geht um deinen Weg in die Work-Family-Me-Balance. Hier findest du Inspiration und Unterstützung, um Beruf und Privatleben erfolgreich zu vereinen. Egal, ob du nach Tipps für den Alltag suchst, spannende Interviews mit UnternehmerInnen hören möchtest oder einfach erfahren willst, wie andere den Spagat zwischen Job und Privatleben meistern. Hier bist du genau richtig. Ich bin Lisi Molzbichler, selber dreifache Mama und Unternehmensberaterin, und ich freue mich, dich auf dieser Reise zu begleiten. Los geht's!
Ich sage wieder Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Windeln und Meetings mit Anna und Ali Malotti heute. Und wir sind hier in eurem wunderschönen Büro. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Den Ali habe ich schon mal aufgenommen. Ist schon eine Zeitl her, haben wir gerade festgestellt. Und die Anna ist quasi neu hier im Podcast. Und ich freue mich dass du hier bist und dass wir das heute als Paar gemeinsam machen. Ich sag's dir, das ist auch ein Novum für mich, zwei Personen gleichzeitig im Podcast zu haben. Und den Ali kennt ihr ja als Speaker, als Mensch, der für Female Empowerment steht, obwohl er ein Mann ist, sage ich einmal. Und die Anna ist früher bei Happy Plates gewesen, jetzt bist du Ernährungsberaterin, selbstständig, und ihr zwei gemeinsam habt zwei Kinder, das darf ich sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Vereinbarkeit reden. Aber stellt euch doch kurz selber vor, in euren eigenen Worten.
Ja, vielen Dank, Lisi, für die Einladung in deinen Podcast. Es ist uns eine große Ehre, auch dass wir zu zweit bei dir sein dürfen. Du hast schon viel erzählt. Mein Name ist Anna Malotti. Wir haben gemeinsam zwei Töchter. Ich bin Ernährungsexpertin. Ich bin auch Podcast-Host. Gemeinsam mit Ali haben wir unseren eigenen Podcast namens Malotti Gang. Und ich bin auch hin und wieder auf Panels und auf Bühnen zum Thema sowohl Ernährung und Gesundheit als auch Vereinbarkeit. Und um dieses Thema geht es ja heute. Jetzt gebe ich weiter an den Ali.
Ich bin Annas plus eins. Also ich bin so, ihr Ehemann macht irgendwas mit Menschen entwickeln. Ich bin Unternehmer. Ich habe eine Firma, die die Menschheit auf die Zukunft vorbereitet, wo wir die Hälfte der Zeit Unternehmen, Führungskräfte und so weiter entwickeln und die andere Hälfte Kinder. Ja, ich bin der Papa dieser zwei Kinder, von der Anna gesprochen hat. Und das war es eigentlich schon. Sonst bin ich da relativ langweilig.
Langweilig würde ich dich jetzt nicht beschreiben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es wäre so nicht meine erste Wortwahl, wenn ich an dich denke. Wir sind heute hier. Vereinbarkeit ist unser Thema. Ihr habt gemeinsam auch einen Podcast. Wer es kennt, die Malotti Gang, du hast es schon erwähnt. Ein super Podcast, kann ich übrigens nur empfehlen. Und nicht nur das ist die Berechtigung, dass ihr heute hier seid, sondern bei uns ist ja immer das Thema so dieser Spagat zwischen Windeln und Meetings, das sagt es ja schon ganz gut. Man ist oft in so einer Zerrissenheit und in der Fachsprache nennen wir es Vereinbarkeit. Ich muss ehrlich sagen, der Begriff taugt mir nur mittelmäßig, weil sich viele einfach noch nicht großartig was darunter vorstellen können. Deswegen ist eine meiner Missionen, darüber aufzuklären, welche Arten es von Vereinbarkeit gibt. Das heißt, jeder versteht unter Vereinbarkeit was anderes. Und deswegen wollte ich euch fragen, was versteht ihr unter Vereinbarkeit? Vielleicht gemeinsam, aber vielleicht auch jeder für sich. Es kann sich ja unterscheiden, auch wenn man ein Paar ist.
Also der Begriff Vereinbarkeit hat sich für mich extrem gewandelt in den letzten Jahren. Anfangs, also bevor ich Kinder bekommen habe, habe ich den überhaupt nicht am Schirm gehabt. Also für mich war das out of my world. Dann wurde ich schwanger und habe nebenbei in einem Startup gearbeitet, das mit aufgebaut, und plötzlich war der Begriff Vereinbarkeit sowas von da, und wir haben uns nur überlegt, okay, wie kriegt man das hin? Ich war wirklich zwischen Windeln und Meetings unterwegs, also zwischen Stillen und Meetings, zwischen Pitches und heim zur Babysitterin. Also ich habe das sowas von gelebt und auch erlebt, dass es nicht immer leicht ist, diese Rollen gleichzeitig zu erfüllen, also gar nicht leicht, im Gegenteil, bin auch oft über meine Grenzen gegangen, um ehrlich zu sein, und habe irgendwann gelernt, ja, Vereinbarkeit ist hochindividuell. Vereinbarkeit ist die Akzeptanz von allem, was da ist, in unterschiedlichsten Bereichen, gar nicht jetzt nur Kinder und Familie und Beruf, sondern auch alles Weitere. Wir haben so viele Verpflichtungen. Es geht um den größeren Familienkreis. Wenn ich mir denke, irgendwann werden die Eltern älter, dann sind wir auch da, dann haben wir Freunde, dann haben wir andere Projekte, dann haben wir Hobbys. Das alles irgendwie zu mergen, unter einen Hut zu bekommen, das ist Vereinbarkeit und das ist hochindividuell, muss fast täglich neu verhandelt werden und sich immer mit anpassen. Also es ist ein super, super spannendes Feld mit ganz viel Lernpotenzial.
Also da kann ich echt halt nichts dazu fügen. Vielleicht, wenn man sich das Wort anschaut, Vereinbarkeit, da geht es ums Vereinen. Und das heißt wirklich, das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt, einfach Ja zu sagen zu allem, was gerade ist. Also nicht zu sagen, ich wünsche, das wäre jetzt gerade besser und boah, das ist gerade so anstrengend. Und weil wenn du so denkst, hoffst du immer auf das eine Elternteil, das schon weiter ist als du und das sagt, ah, aus der Phase kommen sie raus. Wir sehen, wird besser. Und anders ein genaues Gegenteil. Boah, jetzt wo 6 Jahre alt sind, geht's richtig los. Also da geht es eher darum, eine Art Frieden zu schließen, damit es ist, so wie es ist. Zu verstehen, dass man sich freiwillig auf diese Reise begeben hat. Und für mich heißt diese Vereinbarkeit, dass alles eines ist. Und was meine ich damit? Zu lernen, wenn ich eine Entscheidung treffe, hat das halt einen riesen Rattenschwanz. Das heißt, ich treffe einfach keine großen Entscheidungen, ohne mit Anna zu reden, ohne das mitzudenken. Und da geht es nicht darum, ich muss mal von der Chefin eine Antwort holen. Also quasi, wie es manche, auch leider Männer manchmal so sagen, ich muss mal die Chefin zu Hause fragen. Um das geht es nicht. Es geht darum, du willst das alles in einem, also wenn du dich auf eine Familie einlässt, und da musst du dir bewusst sein, dass deine Handlungen einen großen Einwirkung darauf haben, wie sie auch andere fühlen. Da kannst du nicht hergehen und sagen, jeder ist selbstverantwortlich und das ist ein Blödsinn, das geht einfach in der Kiste nicht. Und einfach die ganze Kiste mitzudenken und zu verstehen, du bist wie in einem Perpetuum mobile, bist du ein kleines Rädchen und wenn du ziehst, und die anderen wissen es nicht, werden alle mitgezogen. Und also Ja zu sagen zu dem, was einfach da ist und zu verstehen, es ist jetzt einfach so. Und das Zweite ist, alles, was du tust, hat eine Wirkung auf andere. Und das sind für mich so die zwei Dinge.
Wow. Wo fange ich jetzt an? Wo höre ich jetzt auf? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also was mir irrsinnig gut gefallen hat, ist dieses einmal anzunehmen, was da ist und das alles mitzunehmen. Und bei dir, Ali, ist es die Systemik, die du angesprochen hast. Ja, das ist, dass alles miteinander zusammenhängt, dass wenn man ein an einem Püppchen zieht, sozusagen alle anderen sich mitbewegen müssen oder es auf jeden Fall mal tun, auch ob man es will oder nicht. Und das sind für mich zwei ganz, ganz zentrale Punkte. Was ich da vielleicht noch dazu sagen will, ist, dass sich, wie du auch gesagt hast, Vereinbarkeit halt verändert. Es ist eine andere Nummer, ob man jetzt wirklich mit ganz kleinen Kindern unterwegs ist oder ob sie dann schon in der Schule sind oder in den Kindergarten gehen. Ich merke gerade, bei mir verändert sich auch vieles, weil wir haben jetzt so diesen Schritt, alle sind in der Schule und der oder die erste ist im Gymnasium. Das ist noch einmal eine andere Lernnummer. Also es ist wieder eine Art von Begleiten, aber eine andere Art von Begleiten. Das finde ich irrsinnig schön. Ihr habt, oder du hast angesprochen, dass sich das bei euch auch verändert hat. Ihr habt ja auch einen großen Schritt hingelegt. Du hast mir vorher gerade erzählt, du hast eine neue Freiheit gewonnen. Vielleicht magst du da kurz in die Reise eintauchen, wie es dir gegangen ist.
Ja, ich habe, wie gesagt, mehrere Phasen durchlaufen. Einerseits die erste Schwangerschaft, wo ich noch voll im Berufsleben war, dann und als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, bin ich sehr schnell wieder zurück in den Job. Startup-Rollercoaster und kleines Kind und ein Mann, der auch sein Ding macht und wir haben alle versucht, unser Ding zu machen und gleichzeitig das Schiff zu schaukeln und das ist uns auch ganz gut gelungen. Dann die neue Phase mit, okay, zweite Schwangerschaft, jetzt verändert sich das System wieder und ich merke, das Vereinbarkeitsmodell von damals gilt nicht mehr. All die Erfahrungen, die wir gemacht haben und wir waren super gesetupt mit unseren Kalendern, die synchronisiert waren und unseren Abholzeiten und Babysitterin, die zweimal die Woche oder einmal die Woche gekommen ist. Zweimal hast du geholt, zweimal habe ich geholt. Wir waren super eingegroovt. Und dann verändert sich das wieder. Zweites Kind, noch mehr unplanbare Dinge, die passieren können mit zwei Kindern. Dann wird noch schneller mal wer krank oder es fällt wer aus oder was auch immer. Und das hat uns, das war, muss ich ehrlich sagen, die Phase, die uns am meisten, wo wir am meisten gestruggelt haben, wo wir wirklich beide auch einmal unsicher waren, wie wird das jetzt, wie geht das jetzt weiter? Und dann die Phase, wo ich bei der zweiten Schwangerschaft und Kleinkindphase wirklich auch bewusst in Karenz war und zu Hause war. Auch zu merken, okay, wie ist das, mal zu Hause zu sein bei den Kindern und das eigene berufliche, die eigene berufliche Verwirklichung mal hinten anzustellen, war auch sehr spannend. Auch nicht leicht für mich. Und ja, jetzt wieder die Phase, wo ich jetzt wieder loslege und wir ein neues Modell entwickeln, gerade on the go. Und es ist immer ein gemeinsames Entwickeln.
Während du gerade geantwortet hast, auch während die Frage da war, habe ich nachgedacht, wie das bei mir war, die Entwicklung. Ich bin seit ungefähr einem Monat, fühle ich mich wieder selbst ermächtigt. Seit unserer ersten Tochter habe ich mich wahrscheinlich keine Woche selbst ermächtigt gefühlt, weil du weißt, da kommt ein Kind und du hast, ich für mich, kein Recht, meiner Frau zu sagen, wie sie zu leben hat. Ich hätte kein Recht gehabt, ihr zu sagen, hey, geh früher arbeiten, mach das, andere. Du hast kein Recht, du bist in der zweiten Reihe und ich bin, seit ich Vater bin, nur im Reaktionsmodus. Dann kommt das zweite Kind und du stehst so da und denkst, okay, du bist der Letzte, der was mitbestimmen darf, aber nicht, weil es sich sagt, sondern weil du dann noch schaust, okay, da kommt das Kind, ob es ihr gut geht, wie geht's ihr, passt das für sie, wie ist das jetzt mit dem Kind, passt das, wie ist das Setup? Und du stehst immer da und denkst da, boah. Und ich habe auch in dieser Zeit massiv zugenommen. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, da geht es um Vereinbarkeitsthemen und irgendwo zahlt es drauf. Irgendwo zahlt es komplett drauf. Und ich habe auch einen Beruf, den ich ehrlicherweise, der mich glücklich macht, aber den mache ich ja nicht für mich. Also wenn du die Hälfte deiner Zeit mit Kindern arbeitest, das machst du nicht für dich oder weil es geil ist fürs Ego, sondern weil sich auch noch andere Eltern nicht um ihre Kinder kümmern und denkst dir, scheiße, wenn ich jetzt auch noch sage, ich kümmere mich nicht drum, was ist da los? Und zum Beispiel bei mir ist das Thema Vereinbarkeit, dass ich seit ungefähr 3 Jahren einen ziemlichen Stress in mir habe, auch mein Businessmodell zu verändern, weil es rennt natürlich gut. Und wenn alle sagen, boah, du hast dieses Jahr 200 Kilo, bist du, würde ich auch gerne hin, ist natürlich geil, nur du bist halt nicht da. Und es ist für deinen Körper eine Katastrophe. Und du willst natürlich nicht, dass deine Eltern oder deine Kinder heranwachsen. Und ich habe das Gefühl, dass meine Kinder, ich ihnen nicht wirklich fehle, also, um das geht es nicht, aber du wirst dich dann noch früh tot umfallen. Das heißt, in der Sekunde, wo du ein Kind bekommst und du hast so einen Job, bist du im Reaktionsmodus, ich zumindest spreche für mich, und du denkst gerade die ganze Zeit, scheiße, wie schaffe ich es, mein Leben zu verlängern? Das hört sich jetzt ganz blöd an. Und seit 3 Jahren kämpfe ich damit, mein Businessmodell so anzupassen, dass ich bestimmen kann, wann die Dinge sind. Und jetzt zum Beispiel mache ich meine erste eigene Veranstaltung und ich merke, die füllt sich, ich kenne mich aus, ich bin darauf vorbereitet und das könnte ein Modell sein, wo ich vorgebe, was passiert. Und das ist halt alles nur, weil du dir einfach denkst, gut, du hast eine 2-Jährige zu Hause, du hast eine 6-Jährige, deine Frau hält auch da all das und was kann ich tun? Und du weißt, dass ich seit Jahren herumrenne und sage, shit, ich muss irgendwas Eigenes machen, weil es geht sonst nicht. Und deshalb ist alles, was ich tue, alles, businessmäßig, was ich aufbaue, ist der Kern immer, was kann ich tun, damit ich für meine Familie und für das Commitment, das ich abgegeben habe, dir in unserer Ehe, auch als Vater, sowas funktionieren kann. Und das ist seit 3-4 Jahren, Tag und Nacht beschäftigt mich das. Und jetzt, wo Volksschule greift und ich weiß, okay, unsere Tochter hat Gott sei Dank Freude, wo ich merke, dass die Anna all ihre Träume, die sie gerade hat und das, was sie umsetzen möchte und so, auch nach und nach kommt, ihre Website gelauncht. Und dann sitzt du irgendwann da und denkst da, und wirklich seit 2-3 Wochen erst ist so, und du weißt, seit 2-3 Wochen ist auch bei mir der Knoten aufgegangen für neue Sachen. Plötzlich fließt es von allein. Aber seit so 5-6 Jahren ist nur Reaktionsmodus. Mhm. Ja, und schauen, wo passe ich noch irgendwie bei irgendwas rein. Ja.
Ich finde es super, dieses Thema Selbstermächtigung, weil ich glaube, es geht wahnsinnig vielen so, dass man sich ein Kind wünscht und dann vielleicht das Glück hat, dass man eins bekommt. Und dann ist man aber in einer Situation, wo man sich denkt, irgendwie bin ich nur noch fremdgesteuert. Also ich reagiere nur mehr, ich agiere nicht mehr oder zu wenig. Und vor allem, wenn man mehr Kinder hat, mir geht es ja selber auch so, dass man wirklich ständig hinterherhechelt und in Wahrheit immer nur tut. Ne? Aber dieser Flow nicht mehr da ist. Und das ist schön, dass es wieder klappt, wieder flutscht sozusagen. Und die Selbstermächtigung finde ich einfach so ein schönes Wort, weil das hat so viel drinnen, selber und Macht. Und wenn wir uns das überlegen, wir alle sind ja die Gestalter unseres Lebens. Es hat ja niemand die wirkliche Macht oder sollte niemand haben, diese Macht, dass man von jemandem gestalten lässt. Mhm. Und das ist auch so, wo ich mir immer denke, wir müssen wieder den Leuten die Befähigung geben, dieses Bewusstsein, dass sie selber können, dass sie dürfen, dass sie jede Mini-Entscheidung selber treffen dürfen. Ja. Und ich finde es so schön, dass ihr euch auch verschrieben habt, immer auch den Kindern zu helfen und denen zu helfen, die diese Macht vielleicht nicht mitbekommen und das Bewusstsein. Was mir auch noch eingefallen ist, und da möchte ich vielleicht gleich nochmal reintauchen, ist das Thema, dass du als Mann dich machtlos gefühlt hast, quasi. Also, oder halt in der zweiten Reihe, so hast du es genannt. Ich glaube, es geht vielen Männern so. Vielleicht magst du da noch einmal vereinbarkeitsmäßig schauen, weil klar, wir Frauen sind schwanger. Ja, da kann der Mann nicht großartig was machen, also ihm die Schwangerschaft zu übergeben, das zu fühlen, was wir fühlen, die hormonellen Veränderungen durchzumachen. Man ist schon die erste Zeit in der zweiten Reihe. Und dann, wenn das Kind da ist?
Also, als ich Vater wurde, kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Männer mir immer gesagt haben, viel Spaß mit den Sorgen, die du haben wirst. Und das haben die nicht im Spaß gemeint. Die haben gesagt, du wirst merken, du wirst der sein, der sich Sorgen macht um Dinge. Und deine Frau wird dich auslachen und sagen, was machst du Sorgen? Und als das zweite Kind kommt, hat einer gesagt, viel Spaß. Du hast nicht doppelt so viel Sorgen, das exponentiert sich und das ist wirklich so. Du siehst einfach als Mann einfach andere Dinge. Du gehst auf einen Spielplatz und du siehst Dinge, die passieren und auch bei der Geburt, du stehst bei beiden Geburten dabei und du kannst nichts tun. Nichts. Du bist so. Und mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, die armen Männer, sondern jeder, der ein Kind in die Welt setzt, das ist einfach ein Commitment, das du selber abgibst. Aber ich habe gestern mit einem Kumpel telefoniert, telefoniert und er hilft mir gerade beim Riesenprojekt und wir telefonieren und er hat einen kleinen Sohn und sagt, du, wir sind gerade beim Friseur, ich melde mich später, bla bla, hin und her, wir sind beide über 40 und am Abend sage ich zu ihm, du, wie lange arbeitest du heute Abend? Er so, länger, bis halb zwei sicher, ja, aber ich muss danach am nächsten Tag erst um 6.30 Uhr aufwachen und ich so, ja, ich muss um 7 Uhr aufwachen. Wir sind um 1 in der Früh beide gesessen, haben uns die WhatsApp geschrieben und wir haben gestern noch telefoniert und ich sage wirklich zu ihm, ganz ehrlich, wie oft hast du diesen Gedanken, dass du denkst, früher war es besser? Die Frauen waren zu Hause am Herd, du hast hackeln können. Also ganz ehrlich, Ali, ich habe mich ja dafür entschieden, als Vater auch da zu sein und manchmal kommt dieses Gefühl hoch und dann denkt immer an seinen eigenen Vater. Und er kommt aus Tirol und hat gesagt, sein eigener Vater hat urviel gearbeitet. Und er merkt, dass sein eigener Vater, der heute der Opa ist von seinen Kindern, wirklich das Gefühl hat, scheiße, er war nicht da. Und das kiefelt an ihm. Er selber als Sohn hatte nie das Gefühl, dass dein Papa nicht da war. Aber sein Vater hat so ein Kiefen und er ist so dankbar, dass er jetzt Großvater ist und so für die Kinder da sein kann. Und dann sagt er, ja, es ist der ärgste Struggle, den er hat, aber es ist halt was anderes, wenn er mit seinem Sohn zum Friseur geht und er sitzt daneben und sein Sohn erzählt ihm eine Geschichte und er nimmt das mit, weil dann bereut er später nicht. Das heißt, und alle Männer, mit denen ich rede, die irgendwie im Leben Ambition haben, ich schwöre dir, da ist nicht einer dabei, zumindest vielleicht kenne ich nicht alle, der das hinkriegt. Die sind alle, haben Selbstzweifel, jeder Einzelne, haben Struggle, sie haben Ängste und das Ärgste ist, es traut sich aktuell niemand drüber reden, weil wir natürlich schon eine Kultur entwickelt haben, wenn das Mann irgendwas sagt, dann bist du auch noch ein weißer Mann und du sagst, mir geht's nicht gut, also bist privilegiert, du bist das und das und das. Und ich muss sagen, alle sind beherzt dabei, alle sind gerne Väter, alle machen es gern, keiner würde sagen, nein, ich gebe das jetzt auf, niemand. Aber du siehst, dass auch Frauen, alle kämpfen dafür, dass irgendwann mal irgendein Setup gefunden wird, wo man sagt, nicht nur, wenn die Kinder schlafen. Ja,
ja, voll. Und ich bin voll bei dir. die Männerrolle ist da gar keine einfache, auch im Business-Kontext überhaupt nicht, weil in dem Moment, wo man sagt, man geht in Väterkarenz, hat man den Stempel, ich sage es jetzt mal auf gut Österreichisch oder Wienerisch, als Waschlappen. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil das sind die Personen, die sich committen zu dem, dass sie mit der Frau gleichberechtigt sind. Das sind die Personen, die, obwohl sie wahrscheinlich wissen, dass sie im Unternehmen dann kein Leiberl mehr haben, dafür aufstehen und sagen, ich möchte die Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich finde, die Zeit ist wahnsinnig wertvoll. Und darum ein Appell an alle da draußen unbedingt, wenn ihr das wollt, macht es. Von allen, die in Karenz waren, weiß ich nur, dass es einfach die beste Zeit im Leben war.
Ich würde es aus egoistischen Gründen machen, weil dieser Vorwurf, den man sich macht, ich habe es erzählt, als die Anna das erste Mal schwanger war, habe ich es ein paar Mal erzählt bei Kino, dass ich bald Papa werde. Und da war ich in Kärnten bei einer Vorstandsrunde, so 40, 50 Vorstände, und du weißt nicht, wie viele danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Malocci, wenn ihr Kind kommt, Chance drauf, dass da sind. Im Nachsatz haben sie gesagt, weil ich war nicht da. Und die haben fast alle eine zittrige Stimme gehabt. Das heißt, das Egoistischste, was man für sich als Mann tun kann, ist nicht eine geile Karriere zu haben, sondern halt dabei zu sein, wenn die Kinder groß werden. Das ist nur allein aus reinem Selbstschutz.
Wie geht's denn dir, sage ich einmal, Anna, wenn du weißt, dein Mann ist viel unterwegs, ja, bist auch oft nicht da. Wie geht das? Weil es gibt ja auch genug da draußen, muss jetzt nicht unbedingt die super fancy Dienstreise sein, sondern es kann ja auch ein Schichtdienst sein oder einmal ein Nachtdienst von Ärzten und so. Das ist ja auch ein Thema. Taxifahrer, das ganze Pflegepersonal, auch alle, die an Maschinen stehen, alle, die an Öffnungszeiten sich halten müssen, ja, wenn der Spar um 7 in der Früh aufsperrt, muss auch irgendwer das aufsperren oder an der Kasse sitzen. Das funktioniert sonst einfach nicht. Ja. Aber du bist halt auch hin und wieder mal allein gewesen oder bist es immer mal wieder.
Ja.
Weil ich nehme mal an, du, Ali, bist mehr auf Dienstreise als die Anna. Wobei bei dir geht es auch ganz schön ab, ja. Also. Ja, irgendwann müsste sie Terminkalender noch besser koordinieren.
Ja, mir geht es tatsächlich auch lustigerweise in den letzten Wochen jetzt sehr, sehr, sehr gut damit. Es war nicht immer so, aber wir haben uns da so gut eingespielt und in ganz, ganz vielen Gesprächen uns wirklich überlegt, warum wir das machen und was wir bewegen wollen in dieser Welt, sowohl als Individuen als auch als Paar. Wir sind auf einer gemeinsamen Mission. Und wenn der Ali unterwegs ist, irgendwo für ein paar Tage und da seine Mission voranbringt, dann sehe ich mich als Teil davon. Und ich kriege von ihm die Wertschätzung und ich spüre auch die Wertschätzung von seinem Team und von unserem kompletten Umfeld. Das heißt, ich sehe mich komplett als Teil dieses Ganzen. Darum habe ich überhaupt nicht das Gefühl, auf irgendwas drauf zu zahlen. Und umgekehrt weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit, dass wenn für mich eine Anfrage kommt, und das hatten wir, für einen Vortrag oder irgendwo hinzureisen oder irgendwo ein Seminar zu besuchen, ist der Ali der Erste, der schreit, go, wir machen das möglich. Und diese Gewissheit zu haben, ist alles. Und deswegen geht es mir sehr gut damit und ich finde, wir machen das jetzt wirklich toll und ja, es fühlt sich stimmig an.
Ich fasse das mal in drei Worten zusammen. Partnerschaft auf Augenhöhe.
Ja, also wenn die Anna, ich habe das auch tausendmal gesagt, wenn die Anna irgendwann sagen würde, Ali, das geht so nicht mehr, das passt nicht mit dem, wie du arbeitest und was du tust, so wie zu ihr gesagt, passt, in der Konzern nimmt mich schon.
Also, ja,
fix. Da habe ich oft zu ihr gesagt, Schatz, wenn es für dich nicht mehr passt, sagst du mir es und dann haben wir relativ schnell eine Lösung.
Ja. Ja. Also ich sehe das, ihr kommuniziert sehr gut und das finde ich ist eines der Essentials in einer Partnerschaft. Und vor allem dann, wenn Kinder da sind, dass man sich wirklich gut abstimmt, dass man miteinander redet, was geht vielleicht nicht und die anderen, den jeweils anderen einfach gut wahrnimmt und ernst nimmt und auf Augenhöhe kommuniziert. Ja. Das sehe ich auch als ganz, ganz kritischen Punkt, weil da, glaube ich, scheidet sich auch viel in der Vereinbarkeit. in dem, dass man annimmt, impliziert, sich denkt, der andere tut eh nicht, ja, und also wurscht, ob jetzt Frau oder Mann, ja, aber dass halt einfach viele unausgesprochene Dinge in der Luft liegen.
Ja.
Und das höre ich bei euch, dass ihr einfach euch, dass ihr gut kommuniziert einfach.
Ja, und unsere Erwartungshaltungen klar abklären. Und das ist mir so ein wichtiger Punkt, darum will ich das jetzt nochmal betonen. Die Erwartung kann so viel kaputt machen. Die Erwartung, die ich habe an meinen Partner, die muss ich kommunizieren. Und wenn ich das nicht mache und vor mich hin tue und grantig bin und mir irgendwas erhoffe und erwarte, aber nicht artikuliere, ich kann nicht erwarten, dass er das liest oder er das spürt oder er die Gedanken lesen kann. Und hier klar und offen zu kommunizieren, was brauche ich, was will ich, was erwarte ich mir, das ist der Schlüssel.
Aber da muss ich auch ehrlich sagen, da, also ich hatte diese Phase, die du beschreibst. Ich bin grantig, am Abend kommt der Mann heim und ich denke, und er hat schon wieder nicht und warum macht er nicht? Und ich bin auch aus der Phase herausgekommen. Das war ein irrsinniger Lerneffekt für mich als ganz junge Mama, das meine Erwartungen zu kommunizieren, wirklich zu sagen, das möchte ich, ich brauche, ich will, so soll es für mich sein.
Genau.
Aber das war ein wahnsinniger Lernprozess. Das funktioniert nicht von...
Wir haben auch Jahre gebraucht.
Ja.
Muss man auch also ehrlich sagen.
Unglaublich. Und das ist auch, wo ich sage, das ist ganz wichtig, auch zu lernen, zu kommunizieren, was brauche ich? Das kann nicht jeder. Weil lang ist man nur allein, gell? Und tut für sich und vielleicht als Paar, okay, aber als Familie kriegt das einen ganz anderen Wert.
Und weißt du, was mein Schlüssel war? Nicht nur zu kommunizieren, was ich will, sondern erstmal herauszufinden, was ich überhaupt will. Weil wie viele wissen das gar nicht und können es gar nicht benennen. Und drum war für uns als Paar so wichtig, dass wir uns auf so eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung auch begeben haben, unterschiedlichste Dinge ausprobiert haben, Seminare besucht haben, alle möglichen Dinge uns angeeignet haben, um als Person zu wachsen und überhaupt herauszufinden, was ist unsere Mission, warum sind wir auf dieser Welt, wo wollen wir hin? Und dann kann ich auch klar benennen, das wünsche ich mir, das will ich, das ist mein Weg. Mhm. Und da, finde ich, geht dann der Knopf auf. Und ja.
Eine Sache, wo ich dir echt dankbar bin, ist, also für mich in meinem Leben gibt es kein Aufgeben. Also du gibst einfach keine Beziehung auf. Du versuchst alles, was geht. Und als wir zusammengekommen sind, wir sind ja aus verschiedensten Welten gekommen, aber wir haben uns urgern gehabt. Und es gab genug Phasen, wo wir uns angeschaut haben, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten wir einen Schluss machen, also das wird nichts mehr. Aber da war immer irgendwas in uns beiden so, nein, das sind unsere Glaubensmodelle, das sind unsere Muster, die aufeinander knallen. Wir kriegen das hin. Also da haben wir wirklich so einen Glauben gehabt, wir geben da nicht auf. Aus, was da ist, wir geben nicht auf und das trägt dich und irgendwann bist du dann über diesen Berg und das Ding ist, dass wir beide halt Menschen sind, die auch sehr viel automatisch an sich selbst arbeiten. Ja, aber jetzt nicht damit unser Business besser rennt, sondern da ist ja noch irgendwas unter all diesen Glaubenssätzen und Mustern und Traumata und was weiß ich was alles. Und dieses, dass jeder für sich selber irgendwo Wachstum will und es nicht anderen überlässt und auch dieses, wir wollen, dass es funktioniert, das hat extrem dazu beigetragen und das kannst du halt nicht machen, wenn das nur einer von beiden irgendwie lebt. Das heißt, da bin ich dir auch unfassbar dankbar, dass du genauso bist. Und das ist schon wichtig. Du musst ein übergeordnetes Ziel, glaube ich, haben. Und immer wieder einchecken und allein, wie oft wir das Ding haben, das haben wir ja heute noch, wir haben das Gott sei Dank so eingespielt, dass wir manchmal so Phasen haben, wenn ich merke, wir sind disconnected, ich bin viel unterwegs oder mir geht's nicht gut. Dass wir uns wirklich nur sagen, Schatz, ich fühle mich disconnected, ich fühle mich allein, ich brauche wieder andere Time. Ja, kein Problem, heute, wenn die Kinder schlafen, auf der Couch Time, da, da, da. Und das, diese Mechanismen haben wir unterbewusst für uns entwickelt, wie wir uns immer wieder einchecken. Aber wie gesagt, das geht halt nur, wenn du wirklich willst, dass es funktioniert und nicht sagst, keine Ahnung, jetzt sind wir jetzt schon 3 Jahre zusammen und wir streiten immer noch. Weil es dauert. Wir sind jetzt 11 Jahre zusammen. Und das hat Jahre gedauert, bis wir mal durch diese Schicht beim anderen durchgedrungen sind und jeder auch diese Schichten und diese Glaubensmuster mal selber entdeckt hat, so, oh shit.
Ja. Sag ich aber, bei uns hat das Streiten erst mit den Kindern begonnen.
Ja.
Das ist, weil man einfach auch eben, wie du sagst, aus unterschiedlichen Welten kommt und wenn sie nicht einmal ganz so verschieden sind, man trotzdem eine andere Wertewelt hat, eine andere Erziehung genossen hat, die Eltern anders waren, man andere auch nicht nur Glaubenssätze, sondern tatsächliche Sätze mitnimmt. Ja, also wenn man dann zum Schimpfen anfängt und die eigene Mutter aus sich sprechen hört oder den eigenen Vater oder, also das ist wurscht, das ist alles das, was mir auch meine Coaching-Kundinnen erzählen, wo sie denken, ja, ich bin schon wieder wie meine Mama, das ist ganz furchtbar. Sage ich, ja, das sind Dinge, die man einfach aufbrechen darf und die aber auch der Partner dann sieht und gerne mal sagen darf. Das ist das nicht als Beleidigung zu sehen, sondern etwas als ganz Normales, dass man das mitgenommen hat und trotzdem, da sind wir wieder bei der Selbstermächtigung, entscheiden kann, ob man dieses Muster weiterlebt oder nicht. Oder ob man es ganz bewusst durchbrechen möchte und sagen möchte, na, die Partnerschaft ist mir wichtig, die Familie ist mir wichtig, ich bin kein Mensch, der aufgibt und dann sagt, aber dazu gehört auch, meine Muster abzulegen, meine Glaubenssätze loszuwerden.
Genau. Ja. Sich immer selbst zu hinterfragen, ja auch.
Aber ich glaube, die Fähigkeit haben auch nicht, noch nicht genug Menschen,
ja,
weil man wirklich sehr auf sich selbst bezogen ist und nicht aufs System achtet. Oder, wie soll ich sagen, sich selbst sehr in den Vordergrund stellt, was zu einem gewissen Teil ja auch wichtig und richtig ist, finde ich, weil nur zurückzustecken geht auch nicht für das Gesamtwohl, aber trotzdem da auch wieder eine Balance zu finden und zu sagen, okay, das vielleicht ist der bessere Zugang zu sagen, ich stelle für eine gewisse Zeit meine Familie in den Mittelpunkt und alles andere baue ich rundherum.
Ja.
Das habe ich jetzt, ja.
Also, wenn du sagst, ich will eine Familie, dann musst du im Mittelpunkt stehen. Also wenn du sagst, ich will eine Familie und die muss ich meinem Job anpassen, dann hast du die Übung nicht verstanden. Also ich sage auch allen Männern, nur weil du ein Kind produzieren kannst, heißt das nicht, dass du ein Vater bist. Das sage ich jedem Kerl, der überlegt, Familie, sage ich, überleg dir dreimal, ob du was machen möchtest. Weil in der Sekunde, wo du sagst, Familie, musst du im Mittelpunkt stehen. Ansonsten hast du eine Gruppe von Menschen, die sich committen und die müssen dort, wo dein Nordstern hingeht, rennen dich hinterher. Das ist eine Katastrophe, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Und die Frage muss auch immer sein, warum willst du Familie ins Leben setzen? Also warum machst du das? Ja, welches? Und dann gibt es ganz viele Menschen, die oft aus so einer fernöstlichen Kultur manchmal kommen, die so, ja, das ist ja dann so, du hast Familie und so, sage ich, ja eh. Aber wer nährt die? Also, und deshalb sage ich auch, du solltest nicht mal die Familie im Mittelpunkt stellen, sie muss im Mittelpunkt sein. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag vielleicht immer da bist und das Ganze, aber es geht darum, wenn du alles, was du tust, der erste Gedanke muss immer sein, wie wirkt das dort? Weil das wird auf lange oder kurz, wird das die größte Quelle deines Lebens sein und wenn du irgendwann alt bist und du bist schrumpelig, glaub mir jetzt, da kannst du dir von deinen ganzen Sachen, die du auf LinkedIn geschrieben hast, in deinem CV nichts kaufen. Du bist dankbar sein, dass irgendwer in der Familie sagt, schön, dass es dich gibt.
Ja, absolut. Und dich vielleicht sogar noch pflegt, weil das ist dann das andere Ende der Vereinbarkeit, wenn es darum geht, die Pflege zu übernehmen für jemanden Älteren. Ja.
Aber da wollen wir beide fit bleiben.
Das ist okay. Ja. Jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit und ich möchte auch eure Zeit nicht übermäßig strapazieren. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Zum Schluss, und wir sind sehr in die Tiefe gegangen, würde ich gerne noch einen Tipp abfragen. Und das ist immer sozusagen das letzte Geschenk an meine ZuhörerInnen. Und sagen, okay, was hätte euch geholfen oder was hat euch geholfen in der Entwicklung, in der Vereinbarkeit? Welchen Tipp hättet ihr gerne selber schon gehabt, bevor ihr Eltern geworden wärt? Oder was würdet ihr eurem jüngeren Ich sagen, jetzt, wo ihr die Erfahrung habt?
Eine große Frage.
Was leicht ist.
Ja, es gibt da viele Erkenntnisse auf diesem Weg. Die Lösung ist immer hochindividuell, so wie ich das in meinen Ernährungsberatungen immer sage. Es gibt eine richtige Ernährung für eine Person und nicht generell eine Lösung, die man allen überstülpen kann. Genauso ist es beim Thema Vereinbarkeit. Jede Familie ist anders, jede Persönlichkeit ist anders, jedes Gefüge ist anders, die Strukturen sind andere, die Voraussetzungen und so weiter. Jeder darf sich seine individuelle Lösung basteln, egal wie Erwartungshaltungen ausschauen von anderen, egal was man vielleicht für Erwartungen selbst hatte an das Ganze, eine gute Mutter, wie man dazu sein hat. Nein, alles einmal wegschieben und einmal schauen, okay, was ist, was brauchen wir jetzt, was ist für uns jetzt die beste Lösung und wie können wir die immer wieder anpassen und weiterentwickeln. Es wird immer anders kommen als geplant. Die Gleichzeitigkeit des Lebens umarmen lernen. Das sind so Tipps, die ich weitergeben kann. Und ich bin immer am besten gefahren, immer einfach optimistisch ins Leben zu blicken. Und so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es einfach zurück. Ja, so eine ganz ländliche Weisheit von einem Mädel vom Land.
Und das Stadtkind sagt, du hast vollkommen recht, also das unterschreibe ich. Und das, was ich noch so sagen kann, ist, sich darauf einzustellen, oft zu verzeihen und gleichzeitig auch um Entschuldigung zu bitten. Diese zwei Sachen sind unfassbar wichtig. Also zu verstehen, dass du gar keine Ahnung hast und es ja Dinge geben, die dich aufregen, wo die andere Person auch nicht weiß, was sie tut, da einfach verzeihen lernen und bei Dingen, wo du das nicht wolltest, aber was passiert ist, lernen auch zu sagen, sorry, tut mir leid. Also wer uns beide, glaube ich, beobachtet, sieht, wir haben kein Problem damit, uns beieinander zu entschuldigen. Und hier uns die ganze Zeit sagen, sorry, tut mir voll leid, war scheiße. Ja, und das muss man wirklich kultivieren. Und das hätte ich am liebsten vorher gewusst, und dass das wirklich die Basis ist, dass man immer das wie sich denkt, der andere meint es nicht böse, ich habe es nicht böse gemeint. Also verzeihen lernen und lernen, sich zu entschuldigen.
Mhm. Wunderschöne Abschlussworte. Also ich hätte es, glaube ich, nicht besser sagen können. Anna, du hast einen positiven Rundumschlag gemacht für die Vereinbarkeit. Großartig, und da alle noch einmal mit dem Verzeihen und Entschuldigen. Danke, dass ihr da wart oder dass ich bei euch sein durfte in diesem Fall, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns so viele wertvolle Insights in euer ganz persönliches Leben gegeben habt und auch so viele tolle Tipps, und wir sind in die Tiefe gegangen, hätte ich gesagt, oder? Also es war gut.
Dankeschön. Danke, Lisi. Danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.